Verehrte Kollegin, verehrter Kollege. Nach einem Entwurf vom November letzten Jahres hat das BMF am 11. April sein Schreiben zur ertragsteuerlichen Behandlung von Genussrechtskapital herausgegeben. Die letzte grundlegende Äußerung des BMF zu dieser Frage stammt aus dem Jahr 1986. Aus der Zeit danach ist lediglich ein Nichtanwendungserlass aus dem Jahr 1995 zu einem Urteil des BFH zu verzeichnen. Vorrangiger Steuerstreitpunkt bei diesem Thema ist die Anwendung des § 8 Absatz 3 Satz 2 KStG, wonach Ausschüttungen auf Genussrechte das zu versteuernde Einkommen nicht mindern, wenn die Genussrechte kumulativ eine Beteiligung am Gewinn und am Liquidationserlös gewähren. Zur Frage, ob eine Beteiligung am Liquidationserlös vorliegt, vertrat das BMF bislang den Standpunkt, dass dies auch der Fall ist, wenn der Inhaber des Genussrechtskapitals dessen Rückzahlung nicht vor der Liquidation der empfangenden Gesellschaft fordern kann. Diesen Standpunkt hat das BMF nun aufgegeben. Dies stellt es gleich eingangs in seiner Definition des Genussrechtskapitals bzw. des Genussrechts klar. Genussrechte definieren sich danach im Wesentlichen wie folgt.
Genussrechte liegen nicht schon deshalb vor, weil sie als solche bezeichnet werden. Genussrechte umfassen schuldrechtliche Gläubigerrechte, durch die dem Rechteinhaber grundsätzlich Vermögensrechte zugestanden werden, die typischerweise nur Gesellschaftern zustehen. Diese Rechte werden im Zusammenhang mit einer Kapitalüberlassung eingeräumt. Eine Genussrechtsvereinbarung darf jedoch keine gesellschaftsrechtlich geprägten mitgliedschaftsrechtlichen Verwaltungsrechte vermitteln. Genussrechte gewähren daher keinen Einfluss auf die Geschäftsführung und beinhalten regelmäßig kein Kontrollrecht, kein Stimmrecht und kein Anwesenheitsrecht in der Gesellschafterversammlung. Der Genussrechtsinhaber besitzt einen schuldrechtlichen Anspruch gegen die Kapitalgesellschaft auf Rückzahlung des überlassenen Kapitals und in der Regel einen Anspruch auf Verzinsung. Der Inhalt einer Genussrechtsvereinbarung unterliegt der zivilrechtlichen Vertragsfreiheit. Typischerweise beinhaltet eine Genussrechtsvereinbarung jedoch Regelungen zum Umfang der Vermögensrechte, zur Verlustbeteiligung, zur Laufzeit und zu Kündigungs-, Informations- und Kontrollrechten sowie häufig zum Rangrücktritt. Allein der Umstand, dass eine Genussrechtsvereinbarung vom Genussrechtsinhaber nicht gekündigt werden oder er die Rückzahlung erst im Zeitpunkt der Liquidation verlangen kann, schließt ein schuldrechtliches Kapitalüberlassungsverhältnis im Sinne eines Genussrechts nicht aus.
Im Anschluss grenzt das BMF die Genussrechte von den anderen sogenannten hybriden Finanzinstrumenten, stille Gesellschaft und partiarisches Darlehen ab. Zur steuerbilanziellen Behandlung von Genussrechtskapital wird dann Folgendes ausgeführt.
Grundsätzlich ist bei einem schuldrechtlichen Kapitalüberlassungsvertrag von Fremdkapital auszugehen. Das ist immer der Fall, wenn das Kapital der Gesellschaft von einem fremden Dritten überlassen wird. Ob Fremd- oder Eigenkapital vorliegt, ist zu klären, wenn das Kapital von einem Anteilseigner der Gesellschaft oder einer diesem nahestehenden Person überlassen wird. Dabei ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob das zugeführte Kapital dauerhaft in das Vermögen der Kapitalgesellschaft übergehen soll und eine Rückzahlung nicht beabsichtigt ist. Dann wird Eigenkapital zugeführt. Oder ob die Beteiligten ernsthaft eine Kapitalüberlassung auf Zeit und eine Rückzahlung des überlassenen Kapitals vereinbaren, dann liegt Fremdkapital vor.
Bei Genussrechten im Sinne der Definition des BMF liegt also grundsätzlich Fremdkapital vor. Hier ist zu prüfen, ob für dieses Fremdkapital in der Steuerbilanz eine Verbindlichkeit anzusetzen ist. Hierzu führt das BMF aus:
Soweit einer Kapitalgesellschaft Genussrechtskapital überlassen worden ist, ist in der Steuerbilanz grundsätzlich eine Verbindlichkeit auszuweisen. Etwas anderes gilt nur, wenn aufgrund konkreter Umstände des Einzelfalls, mit einer Geltendmachung der Forderung durch den Gläubiger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht bzw. nicht mehr zu rechnen ist. Das Vorliegen einer wirtschaftlichen Belastung ist in jedem Einzelfall unter Abwägung aller Umstände zu prüfen. Das Bestehen einer Nachrangvereinbarung kombiniert mit einer Verlustteilnahme schließt eine wirtschaftliche Belastung nicht aus. Ebenso wenig kann allein die Tatsache, dass der Schuldner die Verbindlichkeit mangels ausreichendem Vermögen nicht oder nur teilweise tilgen kann, eine fehlende wirtschaftliche Belastung begründen. Und auch aus der Länge der Laufzeit der Kapitalgewährung können für eine fehlende wirtschaftliche Belastung keine pauschalen Rückschlüsse gezogen werden. Zu beachten ist allerdings ein steuerlicher Bilanzierungsaufschub gemäß § 5 Absatz 2a ESTG. Danach sind für Verpflichtungen, die nur zu erfüllen sind, soweit künftig Einnahmen oder Gewinne anfallen, Verbindlichkeiten oder Rückstellungen erst anzusetzen, wenn die Einnahmen oder Gewinne angefallen sind.
Kommt es zu einem Wegfall der in der Steuerbilanz als Verbindlichkeit angesetzten Rückzahlungsverpflichtung, gilt laut BMF Folgendes.
Ein solcher Wegfall führt steuerbilanziell zu einem Ertrag. Beruht er auf dem Gesellschaftsverhältnis, ist er durch Ansatz einer Einlage in Höhe des werthaltigen Teils der betroffenen Forderung zu neutralisieren. Lebt die Verbindlichkeit wieder auf, ist der aus diesem Vorgang entstehende Aufwand zu neutralisieren, soweit die vorherige gewinnwirksame Ausbuchung des Genussrechts als Einlage zu beurteilen war. Eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis scheidet allerdings in Fällen aus, in denen die Genussrechte inhaltsgleich auch an fremde Dritte ausgegeben werden.
Soweit zur steuerbilanziellen Behandlung des Genussrechtskapitals. Die Vergütungen für dessen Überlassung sind im Normalfall der Fremdkapitalüberlassung Betriebsausgaben. Das gilt auch bei Vorliegen eines Passivierungsverbotes. Das steuerliche Einkommen der Kapitalgesellschaft darf aber nicht durch Ausschüttungen verringert werden, mit denen das Recht auf Beteiligung am Gewinn und am Liquidationserlös verbunden ist. Zu diesem Fall des § 8 Absatz 3 Satz 2 KSDG führt das BMF aus:
Dieser Fall liegt vor, wenn dem Genussrechtsinhaber aufgrund der getroffenen Vereinbarungen anlässlich der Liquidation der Kapitalgesellschaft über die Rückzahlung des Genussrechtskapitals hinaus auch ein Recht auf zumindest teilweise Beteiligung an den stillen Reserven eingeräumt wurde. Allein durch die Dauer der Kapitalüberlassung kann eine Beteiligung am Liquidationserlös nicht begründet werden. Bei Genussrechtskapital mit Verlustbeteiligung liegt sie allerdings vor, wenn für den Fall der Liquidation des Unternehmens ein Anspruch auf Rückzahlung des Genussrechtskapitals mindestens zum Nennwert vereinbart ist. Denn durch die Beteiligung am Verlust kann das Genussrechtskapital im Zeitpunkt der Liquidation gemindert sein. Der Anspruch auf den Nennwert führt dann zu einer Beteiligung am Liquidationserlös in Höhe der verlustbedingten Minderung.
Die Grundsätze des Schreibens sind laut BMF auf alle offenen Fälle anzuwenden.